del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, hallo ihr Lieben, da ist er wieder, euer Thomas Rettig, noch auf der schönen Insel La Gomera, und heute bin ich zu Gast und habe einen Gast in meiner Sendung, die ich heute wieder live on tape mache, weil, wie gesagt, ich bin noch unterwegs und habe heute eine Einladung, eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin, und ich begrüße Britta Jacobs. Hallo Britta.
Ja, hallo Thomas. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, du wohnst ja hier, du bezahlst ja dafür.
Hier in deiner Sendung.
Ja, schön, dass du dich bereit dazu erklärt hast. Ja. Und ich möchte, ja, ich sag Britta halt einfach, und weil wir uns ja auch schon, jetzt glaube ich, ein bisschen über ein Jahr kennen.
Ja.
Mehr oder weniger. Und ja, das erste Mal möchte ich mal so, wie wir zusammengekommen sind, hat sich ja später herausgestellt, dass du ja eine Freundin von einer gemeinsamen Freundin von uns bist, ja. Aber erlebt habe ich dich hier in der Kakadua Bar an so einem Tanzabend. Wir saßen da so ein bisschen außerhalb, du mit dem älteren Herrn auf der Treppe und ich ein bisschen tiefer. Also wir waren so alle Augenhöhe. Ich rauchte eine und ihr beiden habt euch unterhalten über irgendein sehr, sehr interessantes psychisches Thema irgendwie. Mann, Frau, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und mich hat das fasziniert, dieses sehr, sehr harmonische Gespräch zu diesem eigentlich Techno-Abend. Ihr habt beide so mit Händen und Füßen erzählt und das war für mich so ein wie so Pantomime, so mit Pantomime mit Ton. Irgendwie so, das war so weich, so rund. Und auch die Thematik, ich wusste ja gar nicht, was du machst, aber du redest es ja irgendwie so schon über ein psychisches Thema irgendwie, und es klang schon sehr fachlich trotzdem, aber dann habe ich gedacht, da musst du irgendwie mal dran haken. Irgendwann stellten wir fest, dass die Alex ja, ne, dass ihr gute Freunde seid, dass wir gute Freunde sind. Und ja, und dann habe ich hier so eine Weile beobachtet und dann wart ihr weg letztes Jahr, dann dieses Jahr wieder hier. Und letztens hatte ich dann mal den Mut gefasst, ja, auch ich bin nicht immer so der wie er so wirkt. Ne? Ich gucke mir schon die Leute an und ich muss es auch spüren und fühlen, möchte ich mit dem ein Interview machen oder nicht, oder frage ich den, wann frage ich den, und ja, und dann irgendwann vor kurzem, vor 2 Wochen ungefähr, habe ich dich ja gefragt, nachdem ich dann auch wusste, was du ungefähr machst, da kommen wir ja gleich dazu, ob du nicht bereit wärst für die Sendung, um halt einfach aufzuklären, weil es ist doch sehr speziell, was du machst. Und du hast gesagt, ja. Und dann hat man uns einen Termin ausgemacht und dann sagst du, ah, ich muss jetzt früher weg und das, lass uns das mal verschieben. Und ich so, lass uns mal zum Vorgespräch treffen. Und dann haben wir am Samstag, also vor 4 Tagen ungefähr, zusammengesessen, 3 Stunden.
Ja.
Und bei einem schönen Frühstück, und es war meines Erachtens ein sehr harmonisches Gespräch. Und dann hast du gesagt, ach komm, jetzt sind wir einmal so im Flow, jetzt ich guck mal im Termin, wie wir das machen. Und ja, danke schön, dass das noch vor deinem morgigen Abflug geklappt hat, dass wir heute hier zusammensitzen dürfen und ja, über dein Berufsfeld zu sprechen. Wie ist deine genaue Berufsbezeichnung?
Ja, meine genaue Berufsbezeichnung. Also unter anderem arbeite ich als Ergotherapeutin. Und
da gleich nochmal eine Frage. Was hat Ergotherapie, als ich das erste Mal gehört habe, nicht bei dir, schon bei jemand anders, die ist Ergotherapeutin? Hä? Ich sage, was hat das jetzt mit der mit der Psyche zu tun. Sicherlich kann das sein, dass es psychosomatisch irgendwie, dass man da Hand anlegt. Ne? Das war so meine erste Intention damals. Aber das ist gar nicht so.
Ja, du findest das in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen medizinischen Bereichen. Und letztendlich spezialisiert man sich irgendwann auf einen Bereich. Und ich habe mich so auf den psychisch-funktionellen, so heißt es, Bereich spezialisiert. Also arbeite jetzt seit über 20 Jahren im Psychiatriebereich. Und das ist an sich auch das Schöne in dem Beruf, dass du dem immer so eine Richtung geben kannst. Also du entscheidest dich irgendwann, zum Beispiel jetzt bei mir der Psychiatriebereich, und dann durch Fortbildungen, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe, ne, gebe ich dem immer nochmal so eine, ja, noch mal so eine Richtung oder vertiefe das dann einfach. So könnte man das sagen.
Mhm. Aber der Grundberuf ist Ergotherapeut.
Genau, damit rechne ich ab. Aber jetzt, ich habe mich mittlerweile auf traumasensibles Coaching spezialisiert. Also arbeite jetzt ganz viel mit Traumaüberlebenden. Und das hat sich eben über die Jahre so herauskristallisiert.
Das ist diese Spezialisierung.
Genau, ich habe noch diese systemische Ausbildung gemacht, ne, systemische Paar- und Familien.
Kommen wir alles gleich noch dazu.
Genau, aber das fließt so alles zusammen. Das
fließt zusammen. Also stelle ich mir das jetzt so vor, oder wir jetzt so als die Hörerinnen und Hörer, stellt man sich so vor, da sucht jemand nach einem Beruf, und ist ja vielleicht auch für junge Menschen, die jetzt noch gar nicht wissen, wo sie hin sollen, was sie so für Möglichkeiten haben, und natürlich auch für Menschen, die Hilfe suchen. Ich würde jetzt niemals nach einem Ergotherapeuten suchen.
Ja.
Ja. Und also du kommst ja aus der Kölner Ecke, genau. Und da ist das vielleicht, in so Großstädten ist das vielleicht alles, glaube ich, vielleicht noch ein bisschen anders. Ich weiß es nicht, ob das da so mehr anders kommuniziert wird. Ich kann es dir nicht sagen. Also bei uns gibt es auch jemanden, der das macht. Da bin ich aber noch nicht vorgestoßen gekommen zu einem Interview. Und deswegen fand ich das jetzt so schön, weil ich da schon ein bisschen Vorwissen hatte. Denke ich mir, Mensch, da musst du jetzt mal gucken, weil du ja auch ein sehr, sehr sympathischer Mensch bist. Also wirkst auf mich sehr sympathisch, sehr offen. Ja, das ist, das gibt mir dann auch wieder so ein bisschen mehr Vertrauen. Ne? Mhm. Also ich brauche ja auch Vertrauen in so einem Gespräch, wie mein Gegenüber auch Vertrauen braucht. Und das kennst du ja auch aus dem Klientenstatus. Der Klient braucht das Vertrauen zu dir, und du brauchst das Vertrauen zum Klienten. Oder man kann ja auch immer sagen, nein, möchte ich, mit dem kann ich nicht. Das ist ja von beiden Seiten her legitim, finde ich. Ja, das ist ja auch, wenn der Therapeut sagt, nee, ich möchte oder kann mit Ihnen nicht arbeiten, finde ich das meines Erachtens ehrlicher und wichtiger, als wie, dass jemand sagt, ich mache das jetzt, weil der ist jetzt hier.
Dass man einfach auf seine Grenzen auch achtet. Ne? Ja. Vielleicht triggert das Thema irgendwas in einem selber, dass man dann merkt, okay, da kann ich nicht in die Tiefe gehen, oder das bewegt einen zu sehr. Dann ist es definitiv gesünder, für beide Seiten zu sagen.
Hattest du den Fall schon mal?
Nee. Also ich hatte einmal doch, wo ich eine Behandlung auch beendet habe, so aus meinem Bestreben heraus, weil dass derjenige zu übergriffig war.
Ja gut, das ist ja, man kennt solche Menschen.
Ja, das kann passieren.
Das kann passieren, und ja, da finde ich es aber ehrlicher, wie ich schon gesagt habe, ehrlicher und fairer für beide Seiten, auch wenn es vielleicht der andere nicht verstanden hat, in deinem Fall.
Ja, genau.
schätze ich jetzt mal so, finde ich das ehrlicher, weil ich bin ja auch so ein Mensch, ich erzähle auch viel. Ja, aber wenn ich selber in Therapie bin, ich habe ja auch eine Therapeutin, die ich hier mal grüßen möchte. Hallo, liebe Frau Schwiedeberg in Halle Saale. Nein, also mit der bin ich wirklich d'accord. Also das ist, muss ich schon sagen, die wollte ich auch unbedingt haben. Ich war vorher bei ihr zur Reha-Nachsorge, und da habe ich sie so kennengelernt. Ja, und habe gesagt, und hab dann gemerkt, weil ich ja auch nochmal eine ambulante Therapie machen sollte, bei diesem Menschen fühle ich mich wohl.
Ich glaube, man entscheidet sich auch immer ein Stück weit für den Menschen, der dann da vor einem sitzt. Ne? Also kann der mich ein Stück begleiten auf meinem Weg, und wie fühle ich mich, wie ist die Sympathie? Ich glaube, viel mehr als die Fachrichtung.
Ja, weil ich sag mal, wie gesagt, ich erzähle viel, aber um bei mir, sag ich mal, an einen Punkt zu kommen, dass ich Dinge erzähle, die mich wirklich bewegen, ist schwierig. Also da einen Menschen zu finden, wo ich mich auch öffnen kann,
Wirklich?
richtig öffnen kann. Ja? Da kann auch jemand sagen, ja, du kannst doch mit mir sprechen. Ja, kann ich. Mache ich ja auch. Aber mich öffnen, meine tiefsten Abgründe, nenne ich es jetzt vielleicht mal so, mein tiefstes Inneres, ja, meine eigentlichen, wirklichen Thematiken und Problematiken mit jemandem zu besprechen, das ist schon auch eine Herausforderung. Und jeder Therapeut, der mit mir gearbeitet hat, auch diese Frau Schmiedeberg, hat gesagt, naja, die sind auch kein einfacher Fall. Das bin ich nicht. Ja, wahrscheinlich, aber ich bin halt nicht einfach, ist ja eine Aussage. Ja, das ist ja nichts Schlimmes. Ja, also ich kann damit, ich weiß, wie ich bin. Ja, und was ist einfach? Ja, wir wollen ja auch nichts unbedingt immer nur einfach, dann wird es ja auch irgendwann langweilig. Ne? Also, wie sagte letztens so ein Scheich auch, irgendwann meine Nachkommen werden wieder auf dem Kamel reiten, weil die nie gelernt haben, irgendwie zu kämpfen. Ja, und wie gesagt, und dadurch, dass ich eben solche Anwandlungen auch habe, mich nicht bei jedem öffnen zu können, kann ich das auch nachvollziehen, wenn einer mit mir auch nicht sprechen will oder sag ich mal was ankratzt und merkt dann, ja, nee, das will ich
Es
jetzt
braucht
nicht.
ja auch ein bisschen Zeit, bis man Vertrauen in eine Person hat, in den Gegenüber, ne? Und
So arbeite ich ja auch, wenn ich mir Interviewpartner suche. Ja, also ich beobachte das erstmal, ich gucke erstmal und dann taste ich mich langsam vor, weil ich sag mal, die Verantwortung habe ich ja hier, jetzt in dem Fall. Heute bist du ja quasi
Gast bei
ich,
dir.
meine Klientin. Ja, und es ist ja auch schön, wenn Menschen immer so in eine Sendung kommen und oftmals auch, ja, will jetzt nicht sagen Ängste, aber also es gibt schon Menschen, die haben Ängste, oder Angst halt einfach, weil sie aufgeregt sind. Und da ist es ja mein Job jetzt in dem Fall, da auch das Vorbereiten zu machen und die Sendung zu begleiten und zu gucken, ob es dir gut geht. Und da gibt es ja noch Mittel und Wege, wenn ich merke, meinem Gegenüber, der ist da jetzt gerade, der braucht jetzt da gerade eine Pause oder sonst irgendwie was, oder da machen wir jetzt mal nicht weiter. Das ist ja schon, da bist du heute, glaube ich, auch in guten Händen.
Ja, also das merkt man auch. Du hast auf jeden Fall so ein Feingefühl, ne? Und dafür entwickelt zu gucken. Also das habe ich im Vorgespräch eigentlich schon so gemerkt, ne? Dass du versuchst, irgendwie es leichter zu machen für dein Gegenüber. Weil das kann ich auch sagen. Erstmal am Anfang ist es total ungewohnt, jetzt hier dieses Mikrofon vor sich zu haben. Und
Ja, aber gut, steht jetzt nun mal da und du siehst ja auch gar nicht, ob es eine ist oder nicht.
Ja, gar nicht verkehrt gewesen, das vorher schon die 1,5 Stunden laufen gelassen zu haben,
Dann
weil
hätten wir
da
zwei Sendungen gemacht.
hätten wir 2 Sendungen gehabt. Da waren ja auch schon schöne Gespräche.
Ja, das ist ja auch das Schöne. Das ist ja, soll ja nicht so. Es ist ja authentisch hier. Ne? Dadurch, dass wir es entweder live oder live on Tape machen, weil das wird jetzt hier ja auch nicht geschnitten. Das kommt jetzt so nach Deutschland, da wird das dann eingepflegt und dann ist es drin. Und das finde ich authentisch. Selbst wenn wir uns hier mal verlieren im Gespräch, das ist ganz normal, wie im realen Leben auch, und so soll es sein. Ich mag das immer nicht so, dieses abgehackte, ne, 1,30, was so im Fernseh- und im Radiobereich so üblich ist, weil ich finde, man kommt schon so hier ins Gespräch und man versteht dann, glaube ich, auch, wir kommen dann hier, wie soll man so sagen, vom Hüschen zum Stöckchen, aber wir kommen schon dahin, damit es auch jeder versteht. Und das ist mir auch wichtig. Das war mir als Kind immer schon wichtig, weil, wie gesagt, das ist immer so eine Aussage von Therapeuten, ja, richtig, sie kommen vom Hüschen zum Stöckchen. Sag ich, ja, ich möchte aber auch, dass es jeder versteht. Und es hat nicht jeder in der Gruppe, sage ich jetzt mal, das gleiche, den gleichen Intelligenzquotienten oder die gleiche Wissensweise oder sonst irgendwas. Ich möchte halt einfach, dass jeder dann geht und versteht, das habe ich jetzt verstanden. Und da gehört manchmal was drumherum, weil ich finde, das andere so, das ist zack, zack, zu schnelllebig. Das versteht nicht jeder. Und dann kommt ja das nächste Problem, worum Missverständnisse kommen. Die Leute trauen sich dann nicht zu fragen. Entschuldigung, habe ich nicht verstanden. Ja, das ist, da kommt ja
nochmal so nachzuhaken.
Ne? Ja, nochmal nachzuhaken, was aber wirklich sinnvoll wäre. Ja, weil wenn jemand das nicht versteht und nicht verstanden hat, dann ist ja die Zeit sinnlos. Ja, dann ist vertane Zeit. Gut, also Ergotherapie, man entscheidet sich für Ergotherapie. Wie lange geht das, die Ausbildung? 3 Jahre?
Also genau, 3 Jahre. Man kann es auch studieren mittlerweile. In Holland ja sowieso schon viel länger und in Deutschland gibt es das aber mittlerweile auch als Studiengang. Ich habe noch eine Ausbildung gemacht, eine 3-jährige, damals als Umschulung, Sonderpädagogik vorher studiert und genau, bin so in die Ergotherapie, eigentlich durch ein Praktikum bin ich in der Ergotherapie gelandet. Ich hatte in der Akutpsychiatrie ein Praktikum gemacht und ich weiß auch nicht, ich wusste sofort, Psychiatrie ist mein Ding.
Ja.
Ich habe vorher mit geistig und körperlich behinderten Menschen gearbeitet, das hatte ich studiert und jetzt irgendwie bin ich da gelandet in der Psychiatrie und da ja, und dann habe ich mich relativ schnell um einen Ausbildungsplatz beworben und habe diese Ausbildung gemacht. Ja.
Was brauche ich denn da für Grundvoraussetzungen, um Ergotherapeut
zu werden? Das hat sich auch ein bisschen verändert, würde ich sagen, jetzt in den letzten Jahren. Jetzt so ganz aktuell weiß ich es gar nicht. Also auf jeden Fall ein abgeschlossener Schulabschluss.
Schulabschluss brauchen wir, ja, klar.
Und an sich wird auch, kommt es darauf an, es gibt zum Beispiel, wenn du das als Ausbildung machst, es gibt staatlich geförderte Schulen. Ansonsten sind es Privatschulen und das kostet Geld. Und wenn du eine staatlich geförderte willst zum Beispiel, dann ist auf jeden Fall Praktikum, dass du länger schon in diesem Bereich reingeschnuppert hast. Also das wollen die schon gerne sehen. Und dann gibt es so Eingangstests, die machen mit dir. Und dann kommst du ins Losverfahren, glaube ich, bei diesen, bei den Schulen.
Ja, ich finde das jetzt mal ganz interessant, gerade so auf Berufssuche. Ne? Weil es ist ja doch so, sage ich jetzt mal, für mich jetzt, nenne ich es jetzt mal so, nicht ein geradliniger Weg, sondern schon irgendwie so, ne, studiert im sozialen Bereich auch mit geistig-körperlich Behinderten, ist natürlich, also gerade mit geistig Behinderten ist auch eine schöne Arbeit. Hatte damals auch das Angebot, aber das konnte ich mir damals in meiner Verfassungssituation noch nicht vorstellen. Es ist schön, aber auch sehr anstrengend.
Ja,
aber ich habe nie ehrlichere Menschen kennengelernt als geistig Behinderte. Weil die checken einen einfach und irgendwann entscheiden die...
Das ist oft so eine emotionale Intelligenz, dass die ganz anderes noch so wahrnehmen, so ein Gespür haben.
Und die merken, ob du Freund oder ein Arsch bist. Ne? Und dann, wenn die das für sich festlegen, dann bist du das ein Leben lang. Da kannst du auch nicht mehr rütteln. Und ich hatte damals, das war auch so eine spannende Konstellation, wo ich da das erste Mal in der Klinik war. Das war so ein Pilotprojekt, wo geistig Behinderte mit psychisch erkrankten Menschen zusammen in einer Gruppe waren. Ja, also es war eine riesen Herausforderung, gerade weil du ja selbst noch irgendwie, aber doch der Ansatz, der war cool. Und zumal die Klinik ja auch hauptsächlich für geistig-körperlich Behinderte konzipiert war oder ist, und dieses Krankenhaus halt einfach dann, weil der Bedarf da war, psychisch Erkrankte in dem Krankenhaus betreut hat, und da hat man sich gedacht, Mensch, wir sind da Profis, wir nehmen das noch dazu und machen da, wir gucken da mal nach so einem Mix, ne? Und da habe ich das Angebot auch bekommen, ich sollte eine Ausbildung in dem Bereich machen, weil die haben noch nie erlebt, dass ein Mensch, der keine Ausbildung hat, so mit diesen psychisch Erkrankten umgeht, ne? Und dass der da so beliebt ist, ja, aber einfach, es geht um die Emotionen, ja, und ich bin halt auch ein wirklich sehr feinfühliger Mensch, ich spüre sehr viel, das kann schön sein, muss aber nicht, ist auch nicht immer schön und manchmal weiß ich auch nicht, wo es herkommt oder was es jetzt gerade ist, ja, aber wie Nena schon gesungen hat, wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen.
Da ist was dran.
Ja, also da machen wir jetzt gleich 2 Dinge heute mit einmal. Also einmal so für junge Menschen, die vielleicht so eine Richtung suchen.
Ich kann ihm wirklich wärmstens empfehlen, diesen Beruf, weil er so abwechslungsreich ist. Ne? Und du wirklich selbst nach der Ausbildung noch die Möglichkeit hast, dich für bestimmte Sparten zu entscheiden. Also sei es Pädiatrie, mit Kindern zu arbeiten oder in die Neurologie zu gehen oder wie ich jetzt in die Psychiatrie oder in die Arbeitstherapie. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Sachen und auch noch richtige Nischen. Ich habe eine Freundin, die hat sich zum Beispiel nur auf Hände spezialisiert. Die macht Rehabilitation nur von Händen, dann mit Händeakupunktur, nach Unfällen, nach Verletzungen Echt? Oder so. Und dann ist das so ein ganz kleiner Fachbereich. Ne? Also so auch sowas gibt es im Rahmen von Ergotherapie. Es ist also wirklich sehr abwechslungsreich.
Wo ist die?
In der Schweiz.
Ah, Schweiz.
Ja, in der Schweiz.
Nee, weil ich habe nämlich einen Freund, der sitzt im Rollstuhl und der ist letztens mal aus dem Rollstuhl rausgefallen, dann haben sie ihn operiert, aber das haut ihn noch nicht so richtig hin. Vielleicht ist das was für den, ja. Ja, das ist ja das Schöne, so an Nischen. Ne? Wenn man irgendwo nicht drinsteckt, ja, wir wollen ja immer ganz genau alles irgendwie wissen, aber es gibt so viele spannende Nischen. Ich habe schon so viele Leute kennengelernt. Ich habe ein Jahr mal kennengelernt an der Fähre und auf einmal klingelte sein Telefon und sagte der auf einmal: Oh, ganz wichtig, ganz wichtig. Und dann ist der da telefonieren gegangen und dann legte der auf und schrie so voller Euphorie: Ja! Und ich so: Was ist denn jetzt los? Und dann sagt er: Ja, ich habe den Auftrag. Ich sage: Okay, schön, das muss ja ein schöner Auftrag sein. Sagt er: Ja. Ich sagte: Ich brauche da 1 bis 2 im Jahr. Und dann ist das Jahr gerettet. Ich sage: Was machst du denn? Er züchtet Tannenbäumchen. Also er holt Samen aus Tannenzapfen und pflanzt sie dann ein und macht da kleine Bäumchen draus, Tannenbäumchen.
Ja.
Ich sage: Wie kommt man denn da drauf? Da sagt er: Ja, ich hab mal im Forst gearbeitet und da habe ich das eben gesehen, dass es sowas gibt. Da wirst du doch im Leben nicht drauf kommen. Und dann, der eine sagt: Das wollte ich schon immer werden, aber wird's nicht, weil er...
Tannenbaumzüchter, ja.
Ja, aber das ist ja hier wieder so der Spruch: Lieber fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert. Ne?
Ja, stimmt.
Doch, den Spruch finde ich genial. Ja? Wir blockieren uns ja immer.
Ja,
oder oftmals.
Oft.
Ja? Ist das das Richtige? Ja, und gerade wenn ich so, ich weiß schon, Gott sei Dank, seitdem ich hierher komme nach La Gomera, was kein Urlaub ist, sondern halt einfach, ich bestreite an einem anderen Ort zu einer gewissen Zeit mein Leben.
Mhm.
Ja, weil es mir halt einfach schöner geht und ich nicht in die Klinik muss. Mhm. Ja. Jetzt habe ich den Faden davon.
Aber es ist ja auch schön, dass du das so machen kannst. Ne? Also ein bisschen ist es für mich ja auch so, dass ich jetzt hier sein kann. Und eben, ich habe mir ein bisschen Arbeit mitgenommen, aber so, dass du, dass ich eben dadurch was länger hier sein kann.
Ne? Das ist aber auch spannend. Das hattest du mir ja auch erzählt, dass du diesmal ein bisschen länger hier bist, dir auch ein bisschen Arbeit mitgebracht hast und ich dann gleich hellhörig geworden bin. Und gesagt, aber machst du das auch online? Und dann sagtest du, ja, für die Selbstzahler mache ich das online, weil, da kommen wir ja jetzt gleich dazu, man kann bei dir abrechnen über Krankenkasse, aber eben auch Selbstzahler. Ne? Ja. Diese beiden Möglichkeiten gibt es ja und es gibt ja halt Menschen, die wollen halt nicht in irgendeinem System auftauchen und die sagen eben, okay, ich bezahlt Geld dafür, ja, als Zusatzleistung, was jetzt zum Beispiel, ich habe eine Freundin in Berlin, die macht auch so Online-Beratung und die sagt eben, sie hat sehr viele Klienten aus der Schweiz zum Beispiel, ja, weil die ja auch ein ganz anderes System haben oder eben aus Großstädten, wo Menschen halt eben auch Geld verdienen, aber die möchten halt nicht, dass in ihrer Akte da irgendwas drinsteht.
Genau, ja. Weil wenn du Ergotherapie bekommen möchtest, da brauchst du schon eine Diagnose, du brauchst einen Arzt. Ne?
Das wäre jetzt auch nochmal so eine Frage gewesen.
Ja.
Wie kommt man dann jetzt, ich erfahre jetzt von dir, dass du so etwas anbietest. Ich denke mir, okay, das wäre jetzt was für mich. Oder mein behandelnder Arzt sagt, Mensch, Sie sollten mal in die Richtung kommen oder in der Klinik. Ich war vielleicht in der Klinik, wenn ich jetzt ein Trauma habe. Und die sagen, machen Sie mal noch so eine Nachbehandlung, gucken Sie mal in dem und dem Bereich, ja, und jetzt möchte ich zu dir.
Also du brauchst, ne, ich sag mal, du hast einen Facharzt, einen Psychiater, das ist am besten, oder du warst in der Klinik.
Da warte ich jetzt erstmal ein halbes Jahr, ja, auf dem
Facharzt. Auf einen Facharzt, ja. Aber wenn du in der Klinik warst, du bist diagnostiziert.
Ne? Du hast eine Diagnose.
Du hast eine Diagnose, genau. Dann kann auch der Hausarzt dir sowas aufstellen. Das ist ja, die Ergotherapie gehört zu den Heilberufen, so wie bei Physiotherapie, Logopädie, ne? Und du brauchst eine Verordnung vom Arzt. Und damit kannst du dich dann in der Ergotherapiepraxis melden, um dann Termine zu vereinbaren. Die meisten haben allerdings Wartezeit. Ne? Also macht oft Sinn, vorher, bevor man die Verordnung hat, schon mal Kontakt aufzunehmen, wie die Kapazitäten sind.
Ja. Sage ich ja immer, wenn man irgendwo merkt, man hat einen Bedarf, meldet man sich am besten schon mal irgendwo an. Und selbst wenn man es später nicht mehr braucht, ist, glaube ich, keiner böse der Therapeuten oder Psychologen oder Psychiater, wenn man sagt, nee, brauche ich jetzt nicht mehr, da ist keiner böse, da muss auch keiner. Genau. Aber wenn ich mich anmelde rechtzeitig und brauche es, dann
Du brauchst halt auf jeden Fall einen Arzt, der eine
Verordnung. Also erstmal brauche ich eine Diagnose, die stellt natürlich der Hausarzt im psychischen Bereich nicht, sondern entweder war ich in der Klinik oder ich habe einen Psychiater, der mir eine Diagnose gibt, also nicht eine Diagnose, was für eine Diagnose, also definitiv eine F-Diagnose für Psyche, ja. Gibt es da irgendwas?
Und es gibt auch mittlerweile, das ist, ich glaube, seit letztem Jahr oder vorletztem, ich bin mir jetzt gar nicht mehr ganz so sicher, nicht auch so Psychologen können eine Verordnung ausstellen. Das ist zum
das
Beispiel
ist neu.
Früher, das ist relativ neu, das war früher nicht, früher war das wirklich nur den Medizinern.
Stimmt.
Na, und jetzt auch Psychologen dürfen das mittlerweile auch, und das wissen die aber oft auch gar nicht, dass sie das dürfen.
Na, also meine, ich habe jetzt auch, die hat mir jetzt auch eine Verordnung besorgt, für so eine, habe ich jetzt auf einem Kongress im November, so sind sehr viele visuelle Brillen jetzt unterwegs für verschiedene Therapieansätze.
Ja, so konfrontative Therapien
und oder sowas. Das habe ich dann ausprobiert, war total begeistert.
Ja.
Und habt ihr das erzählt, habt ihr da auch was mit an die Hand gegeben? Jetzt rief sie mich letztens an, sagte, Herr Rettig, ich habe was, ich würde das Projekt gerne mit Ihnen machen, gegen Ängste. Und jetzt hat die mir, sagt sie, ich habe jetzt Rezepte bestellt, ich würde Ihnen das ausfüllen, Sie gehen damit zur Krankenkasse, bestellen sich diese Brille und dann probieren Sie die mal aus, weil bei Ihnen weiß ich, Sie ziehen es durch. Da kriege ich ein vernünftiges Ergebnis.
Spannend, da habe ich auch schon mal einen Bericht
schade,
drüber
dass du,
gesehen.
Schade, das dass du ja nicht mehr da bist. Das, die kommt nächste Woche, die Brille.
Okay, die kommt hier hin.
Die kommt hierher.
Cool.
Die kann man dann 3 Monate behalten.
Ja.
Aber ich kann dir da gerne mal was zukommen lassen.
Oh, sehr gerne, ja.
Weil das ist nochmal eine ganz, ganz spannende Geschichte. Mhm. Also, und wie gesagt, ich habe da eine ausprobiert, zwei habe ich ausprobiert, zwei verschiedene Systeme. Und das eine, da geht es jetzt um Ängste, also verschiedene Dinge konnte ich mir aussuchen, was für mich da am sinnvollsten ist, und dieses Programm hat die dann da eingegeben und dann gehst du zur Krankenkasse und reichst das ein, die schicken das zu der Firma, die bedanken sich dann mit einer E-Mail und sagen, das, wir rechnen direkt mit der Krankenkasse ab, dann schicken die dir die Brille zu für 3 Monate, du kriegst einen Zugangscode, die Hardware ist dein Handy, das hat jeder zu Hause, fast jeder, da gibst du das ein, da lädst du dir diese App runter. Die Brille, das Handy spannst du dann in diese Brille ein, setzt die Brille auf und dann geht's los.
Okay. Und aber es ist schon wichtig, dass das begleitet wird durch die Therapeutin
Das. Also du machst es erstmal so für dich. Okay. Ja. Und wie wir das dann sicherlich, wenn ich die habe, werden wir da drüber sprechen, zwischenzeitlich, also zwischendrin, immer mal so, wie die Etappen sind, wie das so ist. Ich werde mir da auch Notizen machen müssen. Aber wie gesagt, ich habe da 2 Sachen auf diesem Kongress ausprobiert. Einmal auch Angst. Da saß ich in einem Auto drin und dann habe ich mich im ersten Moment noch gefragt, warum ich jetzt in einem Auto sitze. Ich bin noch ein guter Autofahrer, aber ich war der Beifahrer. Und da bin ich ein scheiß Beifahrer, weil ich ein viel und gut Fahrer bin. Und
bremst zu viel wahrscheinlich.
Es gibt Menschen, die wissen, glaube ich, wirklich selber nicht, so, was sie so am Steuer suchen. Und dann konnte ich mich so drauf einlassen und habe dann wirklich so nach rechts und nach links geguckt. Also ich habe mich wirklich gefühlt, ich sitze im Auto und bin in der Stadt.
Ja.
Ja, und dann fuhr das Ding los, der fuhr los, ein junger Mann, der war hier so tätowiert, hier so einen Arm, und er hat nicht geredet. Und das war wahrscheinlich das Ziel, dass der nicht redet und ich da einfach ein bisschen ruhiger werde und mich mit der Situation auseinandersetze. Ja, und wir fuhren da so und dann haben wir kurz vorm Tunnel nochmal angehalten und ja, und dann spricht dann eine Stimme auch mit dir. Ja, sie sind jetzt also immer so, was jetzt so passiert.
Ja. Ja,
die sagt dir schon jetzt, sagt so, wir fahren jetzt durch den Tunnel und dann geht's los. Ja, dann fuhrst du erstmal durch diesen etwas dunkleren Tunnel, klar, machst das Licht an. Und dann kommen wir da so raus und auf einer dreispurigen Straße, also drei Spuren in die Richtung, drei Spuren in die Richtung. Und wir fuhren so mit 50 durch die Stadt, nehmen uns ein Auto, eins ein bisschen nach vorne, eins ein bisschen nach hinten. Und er fuhr und ich guckte nach vorne und da steht ein LKW auf der Mittelspur. Mit runtergelassener Laderampe. Wir konnten nicht nach links ausweichen, wir konnten nicht nach rechts ausweichen. Was passiert jetzt? Und ich war so im Bann und so fasziniert und habe irgendwie diesem Autofahrer vertraut. Warum auch immer, ich kannte ihn überhaupt nicht. Und hat rechtzeitig ganz vernünftig noch abgebremst und konnte dann überholen. Aber das war erstmal so ein Tunnelblick. Das war schon spacig. Das war schon, also das ist... Und das sind so Dinge, wenn du, wie vorhin schon gesagt, wenn du rausgehst, ja, dass du dann halt einfach da so Sachen findest. Und dann ist das auch schön, wenn man das vielleicht auch so mal teilen kann, wie wir jetzt auch so einige Sachen in den Gesprächen uns ja auch gesagt haben, ich schicke dir mal das zu, weil man bildet sich ja immer weiter. Das ist ja das Schöne.
Auf jeden Fall, ja.
Und ich würde sagen, wir gucken mal jetzt hier kurz auf die Zeit. 23 Minuten haben wir noch. Wollen wir erstmal noch ein Lied einspielen?
Ja, sehr gerne.
Da hast du etwas rausgesucht.
Eine ganz tolle Version von Crazy.
Von Crazy, von Daniela Andrada, ne?
Ja.
Hat das irgendein Grund, hörst du
ich
das?
Ich mag das Lied.
Du magst einfach mag das Lied, ja. Und das hören wir jetzt von Daniela Andrada. Crazy und crazy verrückt sind wir ja, Gott sei Dank.
Alle ein bisschen.
Alle ein bisschen. Also, Mats. Ja, crazy sind wir alle ein bisschen. Und das, wie du schon sagtest, ist eine schöne Variante von crazy. Und ja, lass uns mal ein bisschen verrückt hier weitermachen mit deiner verrückten Vita. Ich muss jetzt da aber trotzdem nochmal nachfragen. Also du lernst jetzt diese Ergotherapie-Geschichte, so wie man sie klassisch kennt mit Massieren und...
Nee, ist keine Massage. Es ist ja, wenn du, ne, du hast eben diese verschiedenen Arbeitsfelder und da, es geht immer darum, die Menschen in das Leben wieder zu integrieren, egal ob es jetzt neurologisch bedingt ist, was weiß ich, nach einem Schlaganfall, oder ob es eine Depression ist. Die Mittel sind dann unterschiedlich, die du wählst. Ne?
Ah, okay.
Und, aber das es hat nichts mit Massage zu tun, gar nicht. Es wird leider sehr oft angenommen. Ne?
Ja,
viele denken, dass
das
so was Körperliches ist. Kann es auch, ne? Wenn man dann jetzt noch so, dann kann sich das sogar manchmal ein bisschen ähneln mit Physiotherapeuten oder so, je nach Spezialisierung, ne, dass Kollegen dann auch eine Bobart-Ausbildung gemacht haben oder sowas. Ne? Oder eine andere Kollegin, die hat sich ja total auf Demenz spezialisiert, die hat in dem Bereich ganz viel Wissen und macht dann natürlich auch viel Beratung der Angehörigen oder sowas,
ja,
das gehört ja auch,
ist auch
dazu.
Wichtig.
Ja. Und das ist auch in meinem Bereich, auch im psychiatrischen Bereich, so je nachdem, wenn Angehörige da sind, dass da eben auch Beratung mit stattfindet, dass man das mit einbindet. Und in der Pädiatrie natürlich auch, da machst du viel Elternarbeit, ne? Weil klar kommen die Kinder zu dir, aber natürlich kommunizierst du das dann auch mit den Eltern oder gibst denen Aufgaben mit nach Hause, wo die schon mal mit ihrem Kind weiter üben können oder was hilfreich sein könnte, je nachdem, was für ein Anliegen da eben vorliegt.
Okay, also quasi wie so eine Vermittlergeschichte dann zwischen den Kindern und den Eltern, oder?
Also wenn man jetzt im Pädiatriebereich arbeitet, nee, du arbeitest schon als Ergotherapeut ganz konkret mit den Kindern, was weiß ich, im Wahrnehmungsbereich oder sowas, im sensorischen Bereich. Und aber du gibst den Eltern, ne, das ist eine Stunde in der Woche, das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. Also berätst du natürlich auch die Eltern ein Stück weit, je nachdem, was da für Schwierigkeiten eben sind und wie die ihr Kind noch weiter unterstützen können.
Okay, gut, das ist so deine Grundsache, diese Ergotherapie. Und dann hast du als nächstes eine systemische Ausbildung, sagtest du.
Genau.
Was ist jetzt eine systemische Ausbildung?
Ich habe systemische Paar- und Familienberatungsausbildung gemacht. Da gibt es auch noch den Therapeuten, es gibt auch den systemischen Paar- und Familiencoach, genau, gibt es noch. Der ähnelt so ein bisschen dem Berater. Der Berater ist so ein bisschen mehr auf das Medizinische noch aus. Und im Prinzip... Also das geht es darum, dass den Menschen eben im System zu sehen. Nicht als Einzelindividuum, sondern immer, ich sag mal, du kommst mit einem Problem auf deiner Arbeit oder so. Mhm. Dann ist jetzt nicht nur, dass du das Problem mit dem Kollegen hast, sondern dann sind ja alle in diesem Team davon auch irgendwo betroffen. Und dann wird sich das gesamte System mit angeguckt. Oder das System Familie. Oder ne, je nachdem, in welchem Bereich es sich abspielt.
Übersetzt Umfeld.
Ja.
Ja.
Das Umfeld, wo genau das betroffene Umfeld. Das
betroffene Umfeld heißt, da ist in dem Fall systemisch. Mhm. Ah, daher kommt, naja, man muss ja wissen, was dahinter steckt.
Ja.
Ja, also man kann, wer jetzt mit dem Wort systemisch nichts anfangen kann, das ist nun mal wahrscheinlich der fachliche Begriff. Also wenn man eine Problematik hat in einem System, in welchem auch immer, ob das Arbeit ist, ob das in einer Sportgruppe ist oder in einer
Partnerschaft,
Familie, wie auch immer, dann guckt man sich das, also guckst du dir dann das ganze Umfeld an.
Gemeinsam gucken wir uns das
oder
an.
Gemeinsam,
das System, wer gehört überhaupt alles dazu und genau.
Und vielleicht ist man ja auch selbst irgendwie mal so ein Auslöser, dass der andere vielleicht dann so reagiert, oder? Kann man sich das so vorstellen?
Das habe ich noch nicht richtig verstanden.
Also ich sage mal jetzt gerade so bei so einer Paar- oder Familientherapie. Ne? Paar kann man sich immer so vorstellen, jeder meint, er hat recht.
Ja.
Und wenn jeder sich vorstellt, er hat recht, kommt man ja nicht weiter. Deswegen sucht man ja wahrscheinlich einen systemischen Therapeuten auf oder einen Therapeuten und sagt, wir würden das jetzt gerne lösen, wir kommen auf keinen grünen Nenner. Dass man dann vielleicht, da kommt ja aber das Paar, ne, zu dir.
Ja.
Wie löst man dann? Das ist, glaube ich, auch schwierig, ne, dann da rauszufinden, woran liegt es denn jetzt nun?
Du, ich arbeite da letztendlich dann ganz viel auch mit, da kommen ja verschiedene Sachen fließend zusammen. Ich arbeite dann auch nicht ausschließlich systemisch, sondern ich nutze bestimmte Tools aus dem, daraus. Aber jetzt zum Beispiel binde ich da auch sehr viel das Nervensystem ein oder das Wissen um das Nervensystem und dann passiert auch ganz viel Psychoedukation erstmal, dass die erstmal verstehen, wenn die miteinander reden wollen, so ein Paar, dass sie das nur schaffen, wenn sie einigermaßen im Balance sind. Wenn die im Angriffsmodus sind oder auch komplett abschalten, dann ist gar nicht die Möglichkeit, dass die lösungsorientiert, sag ich mal, arbeiten oder miteinander reden können. Dann ist klar, dann stehen da zwei verletzte Kinder gegenüber, die dann einfach nur noch austeilen und da kommst du natürlich nicht weiter.
Ja.
Also das binde ich dann zum Beispiel ganz viel mit ein, das Wissen um das Nervensystem, dass man erstmal guckt, wie bringe ich mich in Balance und wie bringe ich mich überhaupt in die Situation, dass ich mit meinem Partner reden kann. Und genau, da gibt es verschiedenste Übungen und Tools für, die ich dann nutze. Und das ist eben nie immer alles nur aus einem Bereich, sondern das fließt ja, das ist ja auch das Schöne über all die Jahre, was man dann so an Wissen ansammelt, das fließt ja alles ineinander über und ergänzt sich dann auch ganz schön.
Also ist ja schon so, Wenn man jetzt zu einem Spezialisten geht, der jetzt vielleicht nur auf einem Gebiet Spezialist ist, ist man ja, ist es ja bloß ein Puzzleteil.
Ja.
Da ist ja schon der Vorteil von so einer Berufssparte, wie du hast, oder wie deine Vita so ist, dass du hier die Ausbildung hast, dass du da die Weiterbildung hast, dass du da das hast, dass du jetzt aus unterschiedlichsten Sachen zugreifen kannst. Und deswegen finde ich das ja immer ganz gut, wenn so ein Team, also du bist ja quasi mehr oder weniger dann auch so ein Team, ne? So ein Team immer auf so eine Sache guckt, weil jeder aus seinem Fachbereich sieht ja da irgendwo was, was ja nachher das Gesamtbild auch irgendwo ausmacht, finde ich.
Ja.
Ja, und deswegen, ich bin ja wirklich auch ein Freund von Teams, ne? Wo aber jeder sagt, ich bringe das ein, was ich sehe, sondern und nicht, wie ich es auch schon mal hatte, da kam ich mit der Psychologin nicht klar und die hat dann gestampft wie so ein kleines Kind und hat gesagt, ja, dann verbieten wir dem Herrn Rettich halt einfach mal den Kontakt zur Seelsorgerin, weil mit der kommt er besser klar.
Okay.
Aber der muss mit mir Psychologin klarkommen. Ist doch scheißegal, mit wem ich klarkomme.
Ja, ja,
Hauptsache,
ja.
Ich komme ans Ziel. Ja, aber sowas kann dir auch passieren. Ja? Mhm. Da geht es ja gar nicht, es geht da gar nicht. Also Ego hat da, glaube ich, gar nichts mit zu suchen. Ja, diese Erfahrung musste ich auch mal leidlich machen. Ja, also ich kam mit der Psychologin wirklich nicht klar.
Aber dann wurde es ja wie abgestraft, so ein bisschen so.
Ja,
hey,
ja.
Wenn er mit mir nicht klarkommt, dann...
Ja, und das fand ich damals, als ich das erste Mal in der Klinik war, habe ich da die Welt nicht mehr verstanden.
Ja, ja,
weil ich dann mir sagte, ich bin doch hier, um Hilfe zu finden. Ja, um einen Ausweg aus meiner Krise zu finden. Und da hat doch eure... Also es war eine junge Frau, die war jetzt gerade fertig mit ihrem Studium, ist doch alles vollkommen in Ordnung.
Mhm.
Habe ich da überhaupt gar kein Problem mit. Wenn ich mich mit einem Menschen, ob der jetzt, wenn ich mich mit einem 10-Jährigen unterhalte und der kann mir irgendwas erzählen, dann ist doch das schön, dann höre ich dazu. Da sage ich doch nicht, na, was willst du scheiße mir denn erzählen? Nein, das spüre ich schon. Ja, und wenn ich spüre, ich kann mit jemandem nicht, wie wir das vorhin eingangs auch hatten, ja, dann kann ich nicht mit dem.
Ja.
Ja, und dann suche ich mir eine andere Möglichkeit. Und wenn eine Seelsorgerin da in der Klinik ist und die kommt und begrüßt einen und sagt, auch wenn sie nicht in der Kirche sind, sie sind bei mir immer herzlich willkommen, wenn es auf der Seele brennt. Ja, dann denke ich mir, ja, irgendwas brennt ja auf meiner Seele, sonst wäre ich ja nicht hier. Ja, und wenn ich mit dem einen nicht klarkomme, dann probiere ich das andere mal. Und da ist mir geholfen worden. Ja, und dann kommt sowas.
Da hast du nicht in dieses System reingepasst, ne, was die Klinik sich da ausgedacht hat, nämlich dass du dich an die, dass du mit der Psychologin eben zusammenarbeiten musst oder was die Psychologin sich vielleicht ausgedacht hat.
Ja. Ja, aber das weiß ich nicht. Ich finde immer, da sollte man auch irgendwo mal zurückstecken und sagen, gut, dann kommt er halt mit mir nicht klar,
wie wir ja,
das vorhin auch hatten.
Man darf das reflektieren, natürlich, das gehört ja mit dazu, gerade wenn man, also wenn man mit Menschen arbeitet, das ist ja ganz normal. Ich glaube, das hat dann vielleicht auch, also das kann man jetzt nur mutmaßen, was mit so einem verletzten Ego zu tun, dass du eben dich an jemand anders gewendet hast, ne, in dem Fall.
Ja, und wie gesagt, das habe ich damals sehr schade gefunden und sag mir nach wie vor, ich finde es immer toll, wenn mehrere Berufsfelder drüber schauen. Und als ich damals meine Ex-In-Ausbildung gemacht habe, da waren zwei so Sozialarbeiterinnen vom WEG e.V., glaube ich.
WEG e.V.?
Nee, WEG e.V. war Magdeburg. Nee, von Seelensteine oder irgendwo wo waren die denn her? Jedenfalls konnten wir die befragen, was ihr Berufsfeld so ist, was für Klienten so. Und unter anderem auch wurde die Frage gestellt, was wäre ihr größter Wunsch? Und da erinnere ich mich heute noch ganz genau. Die eine sagte, mein größter Wunsch wäre es, und ich habe es damals noch nicht verstanden, wenn wir hier meinetwegen in jedem Bundesland, je nachdem wie groß es ist, sagen wir jetzt für Sachsen-Anhalt, ein Zentrum hätten, ein zentrales Zentrum, wo die Menschen hinkommen, wo mehrere Fachrichtungen drauf gucken und dann man entscheidet mit dem Patienten, Klienten zusammen, was ist das Beste für ihn. So, was ist so ein zentrales Zentrum, dass du nicht zu dem 200.000 Leuten hin musst?
Es gibt ja schon so Beratungsstellen, ne?
Aber das ist gut, das ist jetzt auch schon wieder 12 Jahre her. Mhm. Ja, und damals habe ich das noch nicht so richtig verstanden, was sie da so will, ja. Und das habe ich jetzt durch, sag ich mal, gewisse Tätigkeiten, durch das, was ich mache, immer mehr zu schätzen gelernt, auch am eigenen Körper, immer mehr zu schätzen gelernt, wo ich einfach sage, okay, es ist ja keine größere Bereicherung als ein Team von unterschiedlichsten Menschen. Ich sehe das ja bei uns in der Besuchskommission des Psychiatrieausschusses. Ja, da ist der Chefarzt, der Professor, der Richter, da sind so viele, der aus der Politik, wir sind da alle zusammen, jeder hat seine Sichtweise aus seinem Berufsfeld, was ja auch, sag ich mal, gut ist, was manchmal einem auf die Füße fällt, zum Beispiel, wenn man auf irgendein Amt will und der sagt, ja, es ist aber so und ich muss ihm jetzt die 10 Euro Strafe abkassieren. Wo du einfach denkst, kann der jetzt nicht mal, ja, das ist aber den seine Denkweise. Das darf ja auch so sein, aber wenn ich das in einem Team mache, ja, dann sagt aber vielleicht ein anderer, ja, aber wenn wir dem jetzt nochmal eine Strafe drauf machen, weil du da drauf beharrst, dann passiert ja aus meinem Berufsfeld im Kopf wieder das, das und das. Und der kann sich ja gar nicht öffnen, weil er ja nur schon wieder einen oben drauf kriegt, ja. Könnten wir da nicht, und es gibt ja immer irgendwo Spielräume. Und das finde ich dann schön, wenn mehrere Menschen aus unterschiedlichen Berufsfeldern drauf gucken und vielleicht eben auch so ein, ich bin ja da auch herzlich willkommen als Psychiatrie-Erfahrener, ja, und auch es ist auch so eine Wertschätzung dann da, ja, wo ich mich zum Anfang auch schwer getan habe, weil da sitz ich da mit Leuten am Tisch, im Klinikbereich bist du der Patient und da bist du jetzt der Kollege. Mhm. Ja, da musst du auch erstmal mit klarkommen.
Aber das finde ich eigentlich ganz schön, dass man eben auf Augenhöhe auch miteinander kommuniziert. Und immer. Ich sag mal, ich lerne ja genauso von meinen Klienten, wie die hoffentlich auch ein bisschen von mir. Na, also es ist ja immer was Wechselseitiges und so eben auch. Und da, was ich gerade dachte, so, was ich auch wichtig finde, ist so eine Transparenz der einzelnen Berufe zum Beispiel, dass man darüber kommuniziert, dass man auch ein bisschen weiß darüber, was macht denn der andere, was bedeutet das denn, was sind denn so Inhalte der Arbeit, ne? Das, finde ich, macht es auch leichter, gerade wenn man jemandem Hilfe an die Hand geben möchte, ne? So.
Ja.
Ja.
Ja, und das war, wie gesagt, für mich auch nicht so einfach und erst kam ich ein bisschen verarscht vor, sag ich so salopp, ja. Hab mir das so zweimal angeguckt und dann habe ich gesagt...
Also warte, bei der Ex-In-Ausbildung?
Nee, nicht bei der Ausbildung, sondern beim Psychiatrieausschuss.
Okay,
beim Psychiatrieausschuss. Da war ich, weil ich da auf einmal mit diesen Menschen so zusammensitze und die da so, ja, richtig, was sagen Sie jetzt da so dazu und so. Ich fühlte mich dann wirklich wertgeschätzt von Menschen, wo ich teilweise nicht so gute, aus dem Klinikkontext, nicht so gute Erfahrung hatte. Ja, und wie gesagt, das war mir alles so ein bisschen suspekt und dann habe ich mir das zweimal angeguckt und habe gesagt, ich muss jetzt mal was loswerden. Und ich möchte mich mal bedanken hier, ich fühle mich hier so auf Augenhöhe. Also, gucken die mich an, so, was ich denn so, sicherlich, sie hören doch hier zum Team dazu, sage ich, naja, so und so, müssen wir auch verstehen, im Klinikbereich, ja, wissen wir ja, das ist auch Stress und dies und jenes, das ist nicht schön, ja, weil du erwartest ja etwas, du erwartest ja eine Dienstleistung, mehr oder weniger, ja, weil wenn der Arzt irgendwo zu dir kommt in die Werkstatt, weil du jetzt Handwerker bist, und dann möchte der ja auch, dass das vernünftig gemacht wird, ja, und da interessiert den ja auch nicht, ob du Probleme zu Hause mit deiner Frau hast oder das Kind irgendwas ist oder wie auch immer, und so kann ich das meines Erachtens bei allem Stress, den wir in einer psychiatrischen Landschaft in Deutschland haben, kann ich das als Patient auch erwarten, ja, also
und du bist kein Auto, aber ja.
Nein, aber wenn ich jetzt dorthin gehe, eine Dienstleistung, wofür ich auch bezahle mit meinen monatlichen Beiträgen, ja, oder wenn ich jetzt zu dir komme und das mal bar bezahle, ja, das muss ich ja auch irgendwo erwirtschaften, dann kann ich doch eine Leistung erwarten.
Auf jeden
Fall. Und wenn mein Gegenüber die Leistung nicht erbringen kann, weil er nicht fit ist, das ist meine Ansicht, dann muss er sagen, ich kann sie jetzt nicht behandeln.
Ja.
Aber so eine Klinikzeit ist eben 6 bis 8 Wochen und da muss er halt dann was machen. Ja, ob das jetzt nur gut ist oder nicht, das ist, ja, aber die Arschkarte hast du als Patient. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, wir sind jetzt schon durch mit der ersten Stunde.
Okay.
Und wir spielen jetzt zum Ausklang, zum Ausschillen, bis dann wieder Nachrichten, Wetter, Intro kommt. Noch von Sting, Desert Rose. Das finde ich sehr schön. Schaut euch das Video auch mal an. Das ist so eine Szene in einer Wüste von zwei DJs. Und ja, da lassen wir jetzt die erste Stunde schon mal ausklingen und wir sehen uns gleich und hören uns gleich wieder in der zweiten Stunde. Dankeschön.
Danke.
Dal ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, und da sind wir wieder zur zweiten Stunde. Und ja, die Pause war auch ganz lustig und konstruktiv. Ja, wir haben jetzt entschlüsselt, dass systemisch in der Fachsprache übersetzt bedeutet Umfeld. Und da sind wir jetzt nochmal so in die Tiefe gegangen, dass beides sein darf, aber wichtig ist halt einfach für den Klienten, das ist der Arbeitsplatz oder die Familie, also sein Umfeld, er nennt das Umfeld und nicht mein System. Ja, und das ist manchmal oft so, wo Missverständnisse entstehen.
Ne? Klar, wenn man so, ja, so Fachvokabular benutzt, ja, ja, oder so, dass dann das nicht richtig eingeordnet werden kann. Das ist ja gut, dass du da nochmal so nachgefragt hast.
Ja, also das ist ja auch so meine Erfahrung. Mhm. Ja, ich hatte mal in einem Buch, also auf dem Beschreibung des Buches gelesen, da hat jemand gesagt, bewusst auch, da ging es sicherlich um was anderes, aber es ging eben um Wörter, die erfunden werden für irgendwelche Berichte in der Zeitung. Diese Aussage war schon sehr alt, da gab es noch keine Computer und er sagte, wenn Sie ein Wort lesen, was Sie nicht verstehen, hören Sie sofort auf, weil Sie werden den ganzen Text nicht verstehen. Mhm. Ja, so, und deswegen, das hat sich bei mir eingeprägt. Mhm. Und deswegen, wenn mir sowas auffällt, möchte ich schon, dass man es dann auch übersetzt, dass der Hörer oder die Menschen wissen, wir reden vom Gleichen.
Ja.
Ja, und nur das eine ist halt die Fachsprache, die es sein darf, und das andere ist das Private und dafür gibt es ja auch Übersetzungsprogramme und in dem Fall bin ich es.
Der Dolmetscher ist. Das Übersetzungsprogramm, schön.
Ja, weil es bringt ja jetzt nichts, wenn man aneinander vorbeiredet oder denkt, ach, das ist nichts für mich. Ja, und irgendwann in 10 Jahren sagt einer, da wärst du mal zu jemandem gegangen, der eine systemische Ausbildung hat. Das ist doch blöd, darum geht es doch da. Ach, na, wenn ich das gewusst hätte, ne? Deswegen machen wir das ja hier. Ne? Wir klären ja auf, wir bringen Licht ins Dunkel. Und ja, das ist ja das Schöne, dass wir auch diese 2 Stunden hier die Zeit und die Möglichkeit haben, da auch in die Tiefe zu gehen. Ja, weil, wie gesagt, es ist nicht jeder auf dem gleichen Wissensstand und auf dem gleichen Bildungsstand. Und ich möchte ja schon, dass jeder es versteht, ja, von jeder Seite, und dass man da auch dann, glaube ich, harmonischer miteinander kommunizieren kann. Jo, systemische Ausbildung, und dann arbeitest du mit PEP. Jetzt nicht verwechseln mit dem PEP, sondern was bedeutet denn PEP?
Übersetzt heißt es Prozess und Embodiment fokussierte Psychologie nach Dr. Bohne. Und das ist Ja, unter anderem eine Klopftechnik, aber auch noch viel, viel mehr. Also es wird der Körper damit einbezogen. Mhm. Und ich finde es ein ganz hilfreiches Tool. Auch etwas, was ich den Leuten mit an die Hand geben kann. Zum Beispiel jetzt, wenn wir erstmal bei dem Klopfen sind, weil sie das selber für sich anwenden können. Und es geht ein bisschen darum, eben Emotionen, ja, also zum Beispiel Ängste oder so, darauf zu reagieren mit dem Klopfen und sich selber wieder ein bisschen in Balance zu bringen. Mhm. So könnte man es sagen.
Wo klopfst du da?
Klopf es gibt, ich? Nee, denn derjenige klopft für sich selber.
Ja, und, wo an der Tür? Frage ich jetzt mal.
Es gibt 16 ja. Punkte am Körper, die geklopft werden. Sind ja eigentlich auch, man kennt sie auch ein bisschen aus der Akupunktur vielleicht. Aber 16 Punkte hat er herausgearbeitet. Man kann letztendlich das auch noch ein bisschen kleiner machen. Man kann auch, wenn man so das schon mal durchgemacht hat, auch Lieblingspunkte nur klopfen. Das kommt ein bisschen drauf an.
Findet man sowas im Internet?
Auf jeden Fall, da findest du ganz viel im Internet zu.
Und da schaue ich dann PEP, Klopftechnik und dann gucke ich mir...
Dr. Michael Bohne.
Bohne, wie die Bohne?
Ja. Mhm.
Und da gibt es dann auch Anleitungen, wo die 16 Punkte sind.
Zum Beispiel, genau. Mhm. Genau.
Ja.
Ist aber, er sagt ganz schön, es ist eine bifokale multisensorische Interventionstechnik. Mhm. Auch, aber auch da, das ist dann von den Worten her auch sehr viel. Ja. Und auf jeden Fall ist es, er hat da was in einem Prozess gebracht oder es ist auch eine Prozessarbeit so rum und du bindet ganz viele verschiedene Techniken damit ein und du arbeitest ziemlich gezielt an einem Thema und man kann sogar auch verdeckt damit arbeiten. Das bedeutet, man muss das Thema gar nicht wissen. Manche sind ja sehr schambesetzt, manche Themen. Mhm. Und ich kann trotzdem mit jemandem daran arbeiten. Und alleine, dass ich den Körper mit einbeziehe, dass ich die Big Five, das sind eben, ob da... Das heißt, dass noch andere Ängste sind, ob da Loyalitäten versteckt sind. Ich kriege sie jetzt gerade nicht alle zusammen.
Ja, muss ich.
Auf jeden Fall kann man da wirklich den Leuten was Gutes mit an die Hand geben.
Wie stelle ich mir das jetzt vor? Ich komme jetzt zu dir und sage, Mensch, ich würde jetzt mal aus meiner Kiste PEP rausholen. Also.
Ich lasse das eigentlich schon direkt so mit einfließen. Ich sage jetzt nicht, ich mache jetzt, ne?
Naja,
es sei denn, ich mache so eine bestimmte Testung, nennt sich der KKT, den kognitiven Kongruenztest. Dann arbeite ich wirklich ganz gezielt an einem Thema und teste da eben durch mit dem Klienten, wo sind Blockaden noch. Mhm. Ich sag mal, ich will, was könnte der für ein Ziel haben? Aufhören zu rauchen oder so, was, ne? Dann gucke ich einfach, wo sind noch die Blockaden, warum kann ich nicht aufhören zu rauchen.
Ja.
Und das kann ich anhand dieses Testes zum Beispiel herausfinden. Und derjenige, da wo die Blockaden sind, die behandle ich direkt mit ihm, im Prinzip mit Sätzen, dass ich den Körper mit einbeziehe. Und dann kriegt er auch am Ende, oft lösen die sich nicht direkt auf, dann kriegt er noch was mit an die Hand, um eben für sich zu Hause, wie so ein kleines Lunchpaket, dass er noch so stärkende Sätze, Kraftsätze mitbekommt.
Also ich wäre jetzt bei dir in einer Praxis und du möchtest das jetzt mit einbeziehen, weil du das für richtig hältst und sagst mir dann, sag mir jetzt mal, wo soll ich jetzt klopfen? Stell ich mir das jetzt vor, dass du jetzt sagst...
Weil ich sag mal, du rutschst jetzt in eine Panik oder so, ne? Mhm. Und ich merke das und ich so, komm, ich habe hier was, lass uns das mal ausprobieren. Und dann klopfen wir zum Beispiel, wir fangen an hier an dem, auf dem Handrücken zwischen Kleinfinger und Ringfinger, dann geht es zur Kleinfinger-Handkante und so gibt es die verschiedenen Punkte, ich kann dir ja jetzt, muss ja nicht alle jetzt hier erklären, aber die wir durchklopfen, also auch am Gesicht, ne? Also wirklich im Prinzip der Oberkörper mit wird damit eingebunden.
Ja.
Du verbindest dich dann natürlich mit dem Thema und die Atmung spielt auch eine wichtige Rolle, dass du auch dich mit der Atmung verbindest und du kannst es wirklich schaffen, dich darüber zu regulieren, also dass die Angst weniger wird. Mhm. Es sei denn, ne, es sind zum Beispiel Loyalitäten damit verbunden. Oder du schrumpfst, du bist nicht der erwachsene Thomas, der du jetzt bist.
Ja.
Na, dann sind da noch Blockaden auf anderen Ebenen, dann reicht das Klopfen alleine eben nicht.
Mhm.
Na, und da gibt es dann noch weitere Tools im PEP.
Okay. Auch eine spannende.
Es ist wirklich eine sehr spannende Herangehensweise, was er da entwickelt hat. Ne? Ich glaube, es ist auch so ein bisschen aus dem, wie heißt es noch hier, mit den Augenbewegungen, EFT.
Ja.
Ist das so ein bisschen weiterentwickelt. Er hat es im Prinzip, genau, EFT, TFT, daraus so weiterentwickelt oder EMDR.
Ja, also alles Begriffe, die ich zumindest schon mal gehört habe, mhm, wo ich aber auch nicht drin stecke. Und aber mal gut zu wissen, dass es aus gewissen Prozessen heraus entwickelt wurde, weiterentwickelt wurde, intensiviert wurde.
Genau, und es sind auch so psychodynamische, systemische, verhaltenstherapeutische und auch hypnotherapeutische Strategien, mhm, da damit reinwirken. Also, mhm, hat er wirklich viel reingepackt.
Ja, und ich sag mal, wer jetzt Akupunktur, Akupressur oder eben auch Trigger am Körper schon mal erlebt hat, mhm, in der Therapie, der kann das meines Erachtens, so wie ich jetzt auch, nachvollziehen, dass das funktionieren kann.
Ja.
Ja, weil es ist ja so, also ich habe, hier sieht man ja auch schon mal öfters Menschen irgendwo in einer Yoga-Stellung oder irgendwo am Strand sitzen oder stehen, die sich dann irgendwo abklopfen. Ja? Mhm. Wo du, wenn du nicht weißt, was sie da machen, denkst, naja, schräger Typ oder so, oder was machen die da? Ne? Aber das ist der Hintergrund, die wenden dann halt einfach diese Klopftechnik an, um da irgendwas zu lösen. Also ich habe das, ich weiß darüber ein bisschen Bescheid, aber, mhm, es geht ja hier nicht um mich. Es geht ja hier schon um unsere Hörer und Hörerinnen, die hier jetzt auch gar nicht sehen, wo du geklopft hast. Ja,
nee.
Aber einfach mal nachschauen im Internet.
Da findet man auch was auf YouTube zum Beispiel, wenn man das, mhm, eingibt, da findet man einiges und auch nochmal so Erklärungen von Dr. Bohne, der das bestimmt nochmal,
ja,
ein bisschen differenzierter erklären kann als ich jetzt gerade. Kann ich nur empfehlen, und der macht auch so Klopfzyklen, also auch, dass man sich, mhm, das einfach mal anschauen kann, was damit gemeint ist.
Ja, genau. Und
genau. Thomas hat mir gerade gezeigt, wie ich meine Hand nicht halten soll.
Ja, weil du stützt dich so ab und dann kommt das in der Sprache,
okay,
in der kommt Sprache das anders rüber. Deswegen,
ja, okay, hast du mir gerade ein kleines Zeichen gegeben.
Muss man ein Zeichen geben. Ja, das ist so die Macht der Gewohnheit.
Ja, ja, ja.
Ja, wenn man sich so unterhält und es kommt jetzt aber bei mir dann irgendwie ein bisschen anders an, wo ich dann einfach denke, ich sehe es ja, aber ich sage mal so, das Spannende bei einem Radio ist ja, dass Menschen dann zwar etwas in der Stimme wahrnehmen, aber nicht wissen,
nicht
warum.
Was da los ist.
Und das ist ja, habe ich mir früher auch nie Gedanken darüber gemacht. Ne?
Nee.
Also früher, so wenn ich so bei Oma und Opa war, was weiß ich, da war dann Sonntag früh, da ging das Radio an, ne, da wusstest du, da ist der Moderator, das ist die Sendung, ja, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, wie die eigentlich sprechen, dass du das auch wirklich verstehst, was die da meinen.
Mhm.
Ja, dass du da halt einfach auch so visuell einfach nochmal so ausschweifst und danach rechts und links und das kriegt man aber so gar nicht mit. Das habe ich aber damals in einer Ausbildung beim Radio, fand ich das total spannend. Da bin ich erst mal drauf gekommen. Ja? Mhm. Und das ist ja halt einfach hier auch so, wir zwei unterhalten uns jetzt, aber wie gesagt, wir machen es ja nicht für uns beide. Das hatten wir ja nun schon im Vorgespräch. Sondern wir machen es ja hier für Menschen, für die es wichtig ist.
Mhm.
Ja? Auch sag ich mal, übers Radio Informationen zu bekommen. Ja, und ich hatte mir ja vorher noch notiert im Vorgespräch, das ist alles ein Weg, ne? Das sagst du ja auch immer, eine Therapie ist ein Weg.
Ja.
Ja, und
ein Prozess, sage ich ganz gerne. Ja. Ne? Das trifft es für mich.
Also ich sage mal, es braucht ja eine Zeit, um dahin zu kommen, wo man jetzt gerade ist. Es braucht eine Zeit, um da drin zu sein, meines Erachtens, um es auch begreifen zu können und zu verstehen. Mit mir ist jetzt etwas anders. Und dann braucht es einen Prozess, einen Weg, um da wieder rauszukommen. Und das ist ja, gibt ja diesen Spruch, viele Wege führen nach Rom, was es sicherlich für einen psychisch Erkrankten oftmals schwierig macht, sich zu motivieren, jetzt mal zum nächsten Arzt zu gehen oder zur nächsten Therapie. Und das sind aber alles so Bausteine. Ne? Und genauso die Bausteine sind ja da, die dich dahin bringen, wo du in dem Fall, wo du Hilfe suchst, hingebracht haben. Ja, das ist ja auch nicht nur eins gewesen, sondern das ist ja so wie Tetris. Ne? Tetris ist einfach ein wunderschönes Spiel. Ja. So, also wer schon mal Tetris gespielt hat, kann man sich das so vorstellen. Mhm. Ja, das baut sich so auf und irgendwann, wenn du die Linien voll hast, dann kracht es nach unten. Ne? Und dann bist du erstmal unten und dann musst du erstmal langsam wieder anfangen. Und da passieren eben doch Fehler. Ne? Und da passieren auch Dinge, oder da ist vielleicht der eine oder andere nicht richtig, wo du da hingehst. Aber das weißt du ja vorher nicht.
Nee.
Ja, und das macht es ja eben so schwierig. Oftmals für den einen oder anderen. Aber wie gesagt, aufgeben ist keine Option, ist keine Lösung. Das Leben kann so schön sein.
Ja. Ja,
es ist auch schön. Und wir brauchen diese Krisen meines Erachtens auch, um wieder zu erstarken.
Wir wachsen in Krisen natürlich am meisten, ja, das sehe ich auch so.
Wichtig ist es da eben irgendwie herauszukommen und...
Ja, und bestenfalls auch wirklich Unterstützung zu haben, ne? Weil ich sag mal, wir sind soziale Wesen, wir wachsen am meisten in unseren Beziehungen, also wir brauchen auch ein Gegenüber, ne, der uns was spiegelt, mit dem wir... Ne, was reflektieren können und
Finde das auch so wichtig,
super wichtig.
Und ich finde mit diesem Spiegeln halt einfach das ist auch so ein wichtiges Thema, ja, ich finde das sehr wertvoll, wenn ein Gegenüber jemand einen Hinweis gibt, aber nicht als das ist scheiße. Ich sage es jetzt einfach mal so salopp, das ist scheiße, weil das ist nicht scheiße, was ich jetzt gesagt und getan habe. Es mag nicht gut sein, ja? Aber wir wissen ja nicht, was es nun ist. Und ich hatte den Tag nämlich auch den Fall, da habe ich mich auch so geärgert über diese Person, weil ich fand das witzig und sie sagte, das ist scheiße. Wenn das für sie scheiße ist, dann ist das in Ordnung. Dann darf das so sein.
Aber nicht so verallgemeinern.
So verallgemeinern. Und deswegen finde ich es immer wichtig, da so ein Feedback zu geben, um zu spiegeln, dass der andere die Möglichkeit hat, sich zu reflektieren. Sondern auf mich wirkte das jetzt so und so. Ich verstehe es nicht. Ja, vielleicht erklärst du mir das, warum. Und dann denkt man, manchmal haut man ja auch sowas raus, kennt das ja von mir, manchmal ist die Zunge schneller als der Kopf. Ja. Und das passiert mir ja sehr oft und das ist aber auch nie böse gemeint. Ne? Das ist halt einfach, das kommt halt raus und es ist draußen, ja. Und das kann schon mal sein, dass das irgendwo anstößt, ja. Und da ist es meines Erachtens sehr wertvoll, wenn dein Gegenüber wertschätzend sagt, du, pass auf, das kam jetzt bei mir so und so an. Ja, und dann hat man immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich habe das jetzt nicht so gemeint. Ja, das war jetzt einfach so und so. Und wo du dann sagst, ah ja. Und schon löst sich das so in Wohlgefallen auf.
Ja, das ist so wichtig, Dinge einfach anzusprechen und zu benennen. Ja, weil dadurch kannst du was verändern. Nur.
Ich weiß ja nicht, was in dir drinnen steckt. Was du für Erfahrungen hast, das weiß ich ja nicht. In dem Moment ist das eine Situation, ja, die erinnert dich an irgendwas in deiner Kindheit und da hast du eine Antipathie gegen und das erschreckt dich erstmal, aber deswegen ist ja das nicht scheiße. Das ist ja, ne, 10 andere sagen, hey, super. Ne? So, und das finde ich so, und das möchte ich auch immer noch mal so ein bisschen transportieren. Gerade jetzt so in dieser verschlossenen Zeit. Ja, weil viele Menschen trauen sich nichts mehr zu sagen, gerade so durch die Corona-Zeit. Ich habe das dir ja vorhin, bevor wir hier angefangen haben, auch gesagt. Es ist schwieriger geworden, ist seit Corona Protagonisten für eine Sendung zu finden. Und mir ist aufgefallen, dass hier, dass ich hier Menschen treffe, die offener, bereiter sind, darüber zu sprechen. Das mag dran sein, dass sie jetzt hier an einem Ort sind, zu einer Zeit, wo es nasskalt ist in Mitteleuropa, und dass sie hier offener und freier.
Ist ja vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Zeit, ne? Je nachdem. Ein
bisschen mehr Zeit, das wird auch mit reinspielen, und ein ganz anderes Feeling. Mhm. Und ich glaube, hier ist ja, ich habe letztens so ein, haben sich zwei unterhalten, und dann sagt er, also die Heiler- und Therapie-Angebotsrate ist hier enorm hoch auf der Insel.
Ja, das stimmt. Hier gibt es viel Angebot.
Ja, also das mag ja auch schon so sein, ne, dass das alles hier so ein bisschen lockerer ist. So ein ganz anderer Space, Menschenschlag, so, wo man viel auch über Therapie, wenn wir es so nennen wollen sollen, gesprochen wird. Mhm. An fast jeder Ecke, finde ich, ja, also hier gibt es viele Angebote von bis, ja, und die meisten Menschen kommen ja hierher, weil es eine sehr energetische Insel ist, weil sie hier sich wohlfühlen, weil dieses Klima hier auch wirklich wundervoll ist, und
weil du die Berge hast, das Meer hast.
Ja, du hast hier so viel, und das auf engstem Raum, ja, ja. Es ist eine anstrengende Insel, ja, aber es ist, ich sag mal, hier kommen so, ich merke das ja auch bei mir, hier passieren Dinge, wo du auf einmal mittendrin in einem Thema steckst, sage ich vielleicht mal sogar in dem Moment ungewollt, aber es steckt in dir drin, du willst, schiebst es schon lange vor dir her, also ich spreche jetzt von mir, du schiebst es lange vor dir her, und auf einmal bist du hier, ohne dich damit zu beschäftigen, bist du mittendrin. Auf einmal ist dieses Thema da. Und es ging mir vor ein paar Tagen so. Und da war was, und dann habe ich mir so gedacht, jetzt bist du hier drin. Das willst du jetzt aber nicht bearbeiten. Aber jetzt ist es da. Jetzt hast du die Zeit, und jetzt hast du dieses Umfeld, und du schiebst es schon so lange vor dir her. Jetzt bearbeite es. Jetzt übe es. Es werden Fehler passieren. Aber jetzt hat dir irgendwer ein Zeichen gegeben, ohne das spirituell zu meinen. Aber ich nenne es jetzt einfach mal so. Irgendwas war jetzt, dass mir jetzt sagt, jetzt bearbeitest du das. Und dann kann ich mich auch wunderbar darauf einlassen. Na, dann gehe ich da bewusst auch rein, weil dann werde ich bewusst. Dann sage ich auch mal zu jemandem, nein, oder nee, das will ich nicht. Was ich mich vielleicht manchmal sonst nicht traue. Aus unterschiedlichsten Gründen. Und dann mache ich das. Und dann weiß ich aber, es ist jetzt die Zeit, ich habe mich dafür entschieden, ich gehe jetzt diesen Weg, und da passieren auch Fehler. Und da kommen auch Emotionen in mir hoch. Deswegen habe ich es ja weggeschoben, weil ich die vielleicht nicht haben wollte. Aber dann kann ich mich ja auch zurückziehen, und kann das für mich bearbeiten. Was ist jetzt passiert? Was war jetzt der Auslöser? Was wurde gesagt? Warum trifft mich das so? Oder warum fiel es mir jetzt doch leicht? Ja? Und das ist das Schöne hier. Ja, und ich glaube, so geht es anderen Menschen auch, bewusst, unbewusst. Und deswegen habe ich hier festgestellt, bei allen, ich nenne es mal kleinen Ängsten, sich vor ein Mikrofon zu setzen oder vor eine Kamera, die da sind, die dürfen auch da sein, weil es ist ja nicht tagtäglich, ja, für dich und für andere. Aber die Bereitschaft, hier ein Interview zu führen, ist wesentlich höher als in Deutschland.
Ich muss ganz klar sagen, ich finde einfach dein Engagement so cool, ne? Dass du eben, du machst das seit 9 Jahren. Ich finde, es ist so wichtig, auch gerade in diesem Bereich seelische Gesundheit, Informationen zu geben, auch eine Plattform zu bieten, eben, ne, wo auch die verschiedensten, ob Betroffene, Ärzte, was auch immer für Professionen hier zusammenkommen,
ja,
ne, eben aus ihrer Sparte heraus was erzählen. Ich finde das einfach total unterstützenswert. Deswegen habe ich meine Hemmungen mal hinten angestellt.
Ja, aber geht's dir gut jetzt?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Gut. Ja, es ist ja meistens, wenn man dann nachher im Flow drin ist, wenn man dann offen ist, dann kommt man nachher so im Flow. Und du hast es ja vorhin schon gesagt, wir hätten vorher die anderthalb Stunden schon aufzeichnen können, hätten wir noch eine zweite Sendung gehabt. Ja, und es wird ja dann hier auch lockerer und gelöster. Und man merkt ja auch, hier passiert nichts, ne? Hier geht das Ding irgendwann an. Irgendwann zwischendrin wird es mal ausgestellt, dann wird die Musik gespielt und dann geht es wieder an und ist ja nichts Schlimmes. Ja, wir beide führen ja das Gespräch und von daher, ja, es ist auch wichtig. Alleine schon, ich hatte mir einen Kreis hier drum gemacht, wenn wir bloß übersetzen zwischen systemisch und mein Umfeld. Alleine,
wenn das schon angekommen ist.
Ja, wenn das schon, das sind so die ganz kleinen Dinge, wo wir uns hier auch diese Zeit nehmen. Mhm. Im Dezember, glaube ich, war es, hat eine Protagonistin gesagt, die selber aus dem Fernsehbereich kommt, da jetzt bloß noch ein bisschen was macht, aber die hat beim ZDF moderiert, die hat beim WDR, glaube ich, moderiert, also die war so total erstaunt. 2 Stunden darf ich was sagen, ohne ein Skript? Ich sage, ja, da hat die 5-mal nachgefragt. Ich sage, wir machen ein Vorgespräch und sage ich, dann machen wir einen Sendestrahl, aber du darfst jetzt 2 Stunden. Die war total begeistert, weil sie das ganz anders kennt.
Ja, weil das sonst anders aufgebaut
ist. Ja, weil das ist okay. Richtig so, ja. Und meine Struktur ist mein Sendestrahl. Ich weiß, dass ich meine 2 Stunden habe.
Ja.
Und den Rest, da bin ich individuell und das macht mir dann auch Spaß. Mhm. Weil ich ja oftmals auch irgendwo in der Schnelllebigkeit in einer Klinik, wissen wir ja, die haben ja alle nicht viel Zeit. Da wird dir kurz was erklärt und du verstehst es nicht. Dann traust du dich nicht nachzufragen und dann ist das Ganze vergessen.
Ja.
Ja. Und hier haben wir halt einfach die Zeit, da in die Tiefe zu gehen und für den einen oder anderen mag das vielleicht, der es versteht, am Radio dann nachher oder am PC, wo es hört, zu sagen, ja, da haben sie wieder viel erzählt, ja, aber für viele, viele ist es einfach wirklich so, eine langsame Geschwindigkeit, ein bisschen tiefer gegangen und jetzt habe auch ich es verstanden. Und das ist das, warum ich es einfach auch mache. Ja, warum ich damals einfach auch gesagt habe, aus einer schlechten Erfahrung heraus, habe ich gesagt, irgendwann muss ich ja mal Aufklärung machen.
Kriegst du auch so Hörerfragen? Beantwortest du auch so Hörerfragen oder sowas?
Also ich lasse es, sag ich mal, es kommen viele Menschen auf mich drauf zu. Die stellen mir Fragen und die pflege ich hier, die binde ich hier mehr oder weniger so mit ein. Weil es ist immer, du brauchst da viel Manpower. Ja, wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, wenn dir 100 Leute was schicken, ja, das musst du ja erstmal alles bearbeiten. Ja, und ich sag mal, ich brauche so für so eine Sendung mehr oder weniger im Schnitt eine 7-Tage-Woche. Mit Vorbereitung, mit der Aufnahme, mit der Nachbereitung, Werbung machen, das, dies, jenes, ja. Und das mache ich ehrenamtlich. Mhm. Ja. Es ist schwierig, da auch Menschen zu finden, die bereit sind, da auch ehrenamtlich mitzuarbeiten. Mhm. Ja, gerade so in meinem Bereich, also Fachleute, die sagen, ich unterstütze sie gerne, sie können mich gerne anrufen, aber ich habe keine Zeit, da mich noch, ne? Sie können mich anrufen, wir machen uns einen Termin und dann, wenn Sie Fragen haben, beantworte ich Ihnen jede Frage, können Sie machen. Das ist, da sind die alle bereit zu, also das finde ich auch schon mal wichtig, ja, aber die haben eben nicht die Zeit, Fachleute, weil da ist da dieses Gremium, dann haben sie da noch diese Fachsitzung, dann haben sie da noch den Kreis und das ist ja, dann gibt es ja auch noch ein Privatleben, wir dürfen ja nicht vergessen, so ein Therapeut oder jemand, so ein Heiler im Heilberuf, der hat ja auch noch eine Familie, ja, und der Bürokratiekram, wirst du ja auch wissen, der wird nur nicht weniger.
Ja,
Ja, und ich sag mal, da kann man die Leute auch nicht so überstrapazieren. Und Menschen mit einer psychischen Erkrankung, da weißt du auch nie so, sind sie da, können sie, ja, da ist immer schnell gesagt, ich kann jetzt nicht. Und das meistens eine Stunde vorher. Weil ich kenne das ja auch von mir, man versucht ja doch noch immer irgendwo das wahrzunehmen, aber wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Mhm. Ja, und aber man schiebt das dann so lange raus, weil man doch noch irgendwo was leisten möchte und es geht aber den Tag nicht. Mhm. Und da ruft man nicht einen Tag vorher an, weil es könnte ja morgen besser sein, weißt du, aber dann ist es so, und ich sage mal, ich sitze da so manchmal oder stehe da so manchmal in meinem Büro und warte dann so im Studio. Ne? Hast dir eine Zeit ausgemacht, wann die, manchmal habe ich ja mehrere Protagonisten, so, wann da so jeder so da sein soll und dies und jenes und dann kommt da einer nicht und er meldet sich nicht. Da bist du schon so ein bisschen so, ja, also ich bin dann immer froh, wenn es dann 18 Uhr ist und das Ding geht los und alle sind da.
Ja, das glaube ich.
Weißt du nochmal, okay, der eine muss da ein bisschen drauf achten, der andere hat jetzt heute die Befindlichkeit und da checke ich ja vorher auch immer nochmal ab, wie ist es gerade heute so, der Stand jetzt hier, wie muss ich da gucken? Und hier geht es ja nicht darum, irgendjemanden irgendwas aus der Nase zu ziehen, sondern halt einfach ein lockeres Gespräch zu führen, um Informationen da rüber zu bringen. Ja, was ich noch sagen wollte, wo wir uns nochmal, du machst keine Traumatherapie, habe ich das richtig so verstanden? So,
Also ich arbeite mittlerweile traumasensibel, also ich mache so traumasensibles Coaching, aber so als Abgrenzung zu einer Traumatherapeutin, ich gehe nicht konfrontativ in das Trauma rein. Ne? Also ich mache ganz viel Psychoedukation, also erzähle ganz viel, erkläre ganz viel und eben mache ganz viel Körperarbeit auch mit da. Also dann heißt es immer wieder so auch zu spüren, in den Körper hinein zu spüren, wahrzunehmen, was da ist. Es gibt da ganz viele Tools, die man nutzen kann und eben um den Menschen, der von Trauma betroffen ist oder der Trauma überlebt hat, eben wieder mehr in die Balance zu bekommen. Mhm. Ne? Also und dann natürlich, dass derjenige das auch selber hinbekommt für sich.
Das wollte ich nochmal
sagen. Naja, das als gesagt. Abgrenzung.
Das ist ja für, ja, das ist ja für dich auch nochmal wichtig, nicht, dass jetzt da irgendwie die nächsten Tage da irgendwelche Leute anrufen und denken, sie können da eine Traumatherapie bei dir machen. Das ist es nicht. Aber du arbeitest mit diesen Menschen, stehst du in Kontakt, die jetzt so mit Kliniken oder sowas? Wirst du da empfohlen? Oder?
Genau, also es gibt eine Traumaklinik jetzt da bei mir im Bereich, wo ich einfach auch schon mal zum runden Tisch mit bin oder irgendwie so und wo ich dann auch gerne empfohlen werde, ja, das schon. Ansonsten auch von Ärzten oder so, mit denen ich schon länger zusammenarbeite. Und manche kommen auch tatsächlich einfach nur über meine Webseite, weil so irgendwie was mich so gefunden haben.
Ja. Ja, also im Internet bist du auch präsent, da kann man schon mal schauen, wie du aussiehst. Ja, es ist ja...
Das ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiger Punkt, weil bevor ich mich oder wenn ich mich für jemanden entscheide, dass man mal ein paar Fotos gesehen hat, vielleicht mal ein bisschen was über die Person gelesen hat, dass man schon mal so eine kleine Vorstellung hat, wo gehe ich da jetzt hin zum Erstgespräch zum Beispiel.
Ja, ja.
Ne? Ja, das finde ich ist total wichtig und auch hilfreich. Ne?
Ja. Das auf jeden Fall. Ich würde sagen... machen nochmal Musik, oder?
Ja, bist du soweit?
Du hattest jetzt noch ein Lied rausgesucht.
Von Monolink.
Von Monolink, genau. Und da habe ich mir das auf die erste
Seite. Light Up My Dark.
Genau. Und das spielen wir jetzt ab. Ja, Monolink. Sehr entspannend. Ja, doch, 18 Minuten haben wir, dann sind wir mit den gefürchteten 2 Stunden durch.
Gefürchteten 2 Stunden,
gefürchteten 2 Stunden. Ja, ich fällt mir gerade ein, ich sollte jetzt hier so, ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, aber vielleicht werde ich immer so ein paar Bonbons in Längen nehmen. Zwei. Mhm. Ne? Zwei Stunden, zwei. Ja, jetzt wird es hier ein bisschen laut im Hintergrund. Seit einigen Tagen erlebe ich das, dass hier Kampfflugzeuge über
Gomera fliegen. Wochen. Ja, immer wieder mal.
Ne? Ja, was auch immer das bedeuten möge. Liebe Britta, du hast ja nun, wie wir jetzt feststellen konnten, breit gefächerte Vita, breit gefächertes Arbeitsfeld. Gibt es denn irgendwelche Methodiken bei zum Beispiel Depressionen oder anderen Störungen, wo du vielleicht mal was ausprobiert hast mit Klienten und ein schönes Erfolgserlebnis war, weil es vielleicht gut funktioniert hat?
Also ich muss an eine Geschichte dann denken, die mich total überrascht hat oder was.
Ja.
Das ist eine Klientin, das ist aber gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern die hat den Tipp bekommen von ihrem damaligen, ich weiß gar nicht genau, Therapeuten auf jeden Fall, von einem ehemaligen Therapeuten, das ist eine Frau, die schwer unter Depressionen und Zwangsgedanken, Zwangsstörungen gelitten hat und das über 20 Jahre,
ja,
da auch in Behandlung immer war. Und da hat der ehemalige Therapeut ihr den Tipp gegeben, ein Nahrungsergänzungsmittel auszuprobieren.
Ja.
Und da hat auch eine Studie mitgegeben und das nennt sich Acetyl-L-Carnitin. Und also ich fand es halt total krass. Die hatte angefangen, das zu nehmen, und innerhalb von 3 Tagen waren die Symptome weg. Weg. Keine Depression mehr, keine Zwangshandlung, Gedanken mehr. Und das hat bis heute angehalten, wo sie dieses, sie supplementiert eben nach wie vor dieses Acetyl-L-Carnitin. Musste selber so ein bisschen mit der Dosis gucken, ne, wie sie das nimmt. Und ich habe einfach noch nichts Vergleichbares so gesehen. Sie hat ja auch Antidepressiva genommen und sie auch andere Medikamente. Aber das war wirklich so ein Gamechanger bei ihr. Ne?
Und die Sachen hat die dann abgesetzt, die Antidepressiva?
Oder reduziert.
Reduziert.
Reduziert, weil natürlich auch immer noch ein bisschen die Angst heißt, wie lange wirkt es? Hört es vielleicht plötzlich auf?
Ja, klar.
Dann bin ich wieder in dieser Depression drin. Und aber das hat, also das ist jetzt, lass mich nicht lügen, vielleicht ein Jahr ungefähr ist das.
Ja, du hattest mir das letztes Jahr schon mal
erzählt. Gesagt. Ja, guck mal, dann ist es schon über ein Jahr.
Muss über ein Jahr sein.
Ja, dann,
mir das schon,
dann war das Ende vorletzten Jahres. Ja.
Also es heißt Acetyl-L-Carnitin.
Richtig.
Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Richtig. Also quasi. Das
nehmen auch oft Sportler. Also es, laut dieser Studie ist das wirksamer bei Frauen. Das muss man wohl so sagen. Und auch bei Frauen, die Trauma im Hintergrund haben.
Mhm.
Und wo Depression ja oft ein Symptom von ist. Ne?
Okay.
Aber die, vielleicht kannst du auch diese Studie da nochmal verlinken. Die ist halt auf Englisch, aber ich weiß nicht, ob ihr das in der Mediathek sowas verlinken könnt, dass man einfach nochmal
nachlesen kann. Ich kann es aber bei mir auf der Seite mal verlinken, diese Studie. Und die kann man sich ja, du hattest mir die ja auch zugesendet.
Ja.
Und ich habe die dann meiner Mama geschickt,
weil
die ja bei uns immer so die größeren Sachen liest, auch so die Buchrezitationen macht. Und die sagt, die ist aber Englisch. Und es gab keine Umschalttaste irgendwie auf Deutsch. Und dann hatte ich dich nochmal konsultiert. Und du meintest dann so ganz salopp, ja, dann kopierst doch raus und machst ein Übersetzungsprogramm. Ja, klar. Machst du einfach so, weißt du? Das ist schon wieder so.
Ja, manchmal,
du steckst manchmal
auch mal einen kleinen Impuls.
Ja, das ist auch nicht schlimm, ja. Aber ich kenne ja meine Mama, ja, da hat die wieder die Panik, die ging in Englisch. Ja, gut, aber das ist dieser Hauptaugenfokus, ne, dieses Hauptaugenmerk auf, ich kann das nicht. Ja, dann kopierst doch raus und übersetzt es. Kann ich auch selber drauf kommen, macht sie ja sonst auch immer. Aber das ist immer erstmal so, erstmal ist eine Situation da, mit der komme ich nicht klar. Drama. Problem. Ja, wir nennen es ja bloß Probleme. weil man damit besser klarkommt. Ja, eigentlich sind es ja Herausforderungen. Ja? Ja, wie löse ich jetzt die Sache? Indem ich es einfach auf Kopier gehe. Das Programm manchmal. Das ist manchmal so simpel, so einfach.
Ja.
Und,
die meisten Sachen sind so simpel und einfach.
Ja, und manchmal braucht es wirklich jemand von außen, der einfach nur mal sowas sagt. Und manchmal ist das auch gar nicht. Ich finde es dann immer schlimm, wenn ich merke, wenn ich Menschen gegenüberstehe, sitze, wie auch immer, und die haben irgendein Problem und du gibst dann einfach eine Idee. Ich bin doch nicht dumm. Nee, bist du nicht. Aber ich möchte jetzt halt einfach, weil ich merke, dass du irgendwie einen Hänger hast, dir einfach nur mal einen kurzen Anstoß geben.
Ja, genau.
Ja, dass du da nicht zu lange in deiner Schleife drin bist. Und da sollte man eher dankbar sein.
Ja, aber das ist ja auch häufig auch dann so, je nachdem, auf welchem Ohr derjenige hört, ne? Wenn er das dann jetzt als Appell hört von dir, ne? So mit erhobenem Zeigefinger, dann kommt das natürlich ganz anders an, als wenn derjenige das hört irgendwie, so oft vielleicht auf der Beziehungsebene oder so, dass du ihm was helfen willst, einfach einen Impuls gibst, ne? Da kann man ja nie reingucken in den Kopf, wo der andere sich gerade befindet.
Nee, das stimmt, das stimmt. Man kann ja immer nur vor den Kopf gucken, nee, reingucken kann man nicht. Ne? Und manche Dinge lösen halt andere Dinge aus und manchmal geht das in eine ganz schräge Richtung und manchmal...
Und manchmal brauchst du auch Zeit. Weißt du, dann hast du das zwar gesagt und in dem Moment hat derjenige das damit Abwehr reagiert, aber dann arbeitet es vielleicht noch nach und später irgendwann konnte er was damit anfangen.
Ja, und das ist ja dann das Schöne auch, wenn dann nochmal ein Feedback kommt und sagt, da musste ich jetzt nochmal drüber nachdenken.
Ja.
Vielleicht entschuldigt sich derjenige, dass dann vielleicht so forsch reagiert hat. Mhm. Ja, es geht nicht um die Entschuldigung, Gottes Willen, sondern halt einfach nur so, hey, Mensch, war da gerade in so einem Space drin.
Ich erlebe das zum Beispiel auch in Arbeit mit Klienten, also weil das ist ja eine Prozessarbeit. Manchmal ne, man muss auch den richtigen Zeitpunkt für bestimmte Dinge finden. Ne? Das habe ich schon auch oft, dass Klienten woanders waren vorher und warum habe ich das früher nicht gemacht, nicht gesehen, nicht getan? Weil einfach noch nicht der Zeitpunkt dafür da war. Noch vielleicht nicht die Kapazität oder wie auch immer. Ne? Ich glaube auch, dass Dinge zum richtigen Zeitpunkt kommen. Ne? Also so und man eben dann auch so eine Bereitschaft braucht dafür. Ne? Dass das kenne ich so aus der Arbeit schon gut.
Genau. Acetyl-L-Carnitin, die Studie, kann ich da mal mit bei Radio Depressione auf die Seite mit verlinken. Einfach mal schauen, frei verkäuflich, denke ich mal.
Ja, ist ja, es. Kann man im Internet bestellen.
Und wenn ihr vielleicht einen begleitenden Psychiater habt, vielleicht mit dem auch drüber sprechen. Vielleicht, dass der sich da auch mal mit beschäftigt.
Ja,
und
sehr zu empfehlen.
Dann, weil, wie gesagt, ich ja nicht umsonst gefragt habe, ob die Antidepressiva komplett abgesetzt wurden, sondern dass der Arzt dann sagt, passen Sie auf, wir reduzieren das jetzt vielleicht mal. Es ist jetzt nicht jeder so, dass da jetzt vielleicht eine Angst da ist, sondern vielleicht ein Übermut. Und vielleicht tut es gerade da nicht gut, dann ist es vielleicht doch besser, zumal man ja eine Antidepressiva so ausschleichen lassen sollte, weil sonst können da schon schräge körperliche Symptome auftauchen.
Und generell auch bei Nahrungsergänzungsmitteln gilt es abzuklären, was man vielleicht sonst noch für Begleiterkrankungen hat, sag ich jetzt mal. Ne? Auch da nicht alle sind dann immer total sinnvoll einzunehmen. Ich weiß es jetzt hier bei Acetyl-L-Carnitin gerade nicht zum Beispiel, aber sollte man mal gucken, wenn man Diabetes hat. Ne, ist das dann überhaupt so sinnvoll? Also das sollte man schon abklären, auch mit dem Arzt. Genau. Und ne, ich möchte schon Hoffnung machen damit auch, aber auf der anderen Seite, ich kenne auch viele, bei denen es nicht gewirkt
hat. Ich habe es mir auch gekauft, bei mir hat es nicht gewirkt.
Kenne ich
auch. Aber
es ist immer ein Versuch wert.
Ne? Versuch macht klug. Ernährung.
Ja, auch ein wichtiges Thema. Ne?
Genau.
Ja. Auf jeden Fall.
Da hattest du mir ja auch mal so eine Therapie empfohlen oder gesagt, du machst da irgendwas
mit Anthony Williams. Ja, das ist jetzt so meine, aber das ist jetzt so persönliche Erfahrung einfach auch von mir. Etwas, was mir persönlich eben total geholfen hat. Weil ich auch mit gesundheitlichen Problemen zu tun hatte und ich bin da drauf gestoßen über eine Freundin, die hatte mit Depressionen und Ängsten zu tun und die hat alleine über die Ernährung eben die Ängste und die Depression ist sie losgeworden. Und das ist da wurde ich total neugierig dann. Dass es einen Einfluss hat, okay, klar, das war mir auch klar, aber dass man das jetzt so richtig wegkriegt damit. Sie hat das Haus nicht mehr alleine verlassen, lag nur noch im Bett, ne? Und und das ist die Ernährungsweise nach Anthony William. Ich habe das dann selber auch ausprobiert. Also man könnte es jetzt kurz zusammenfassen, hauptsächlich eine vegane Ernährung mit ganz viel Supplementen auch und ganz viel Entgiftung. Mhm. Da legt der großen Wert drauf und ich kann jetzt von mir sagen, mir hat nicht so weiter geholfen wie das. Ich bin das komplett losgeworden, meine Erkrankung ist gar nicht mehr da. Mhm. Und ich habe vorher auch viel anderes ausprobiert.
Ja, für mich ist Ernährung immer so ein wichtiges Thema, weil ich ja viel in der Gastronomie gearbeitet habe, viel im Promotion-Bereich, Nahrungs- und Genussmittel. Und sicherlich auch noch aus meiner DDR-Zeit eine ganz andere Ernährung kenne, ja, und auch für mein Leben gerne koche und bis zu einer gewissen Zeit war ja dieser Spruch, kauf nichts, was deine Oma nicht auch gekauft hätte oder was mehr als drei Ingredienzien hat. Mhm. Ja, deswegen ist Ernährung für mich immer, frage ich immer gerne nach, wenn da einer irgendwas hat. Und wir werden ja auch in diesem Jahr mit einer ganz, ganz tollen Serie im Fernsehbereich bei Individuum mit starten. Wir werden dann natürlich auch eine Tonspur machen. Wir werden das auch ins Radio bringen mit einer ganz, ganz tollen Ernährungsberaterin, die ich habe. Die Frau Linz, da freue ich mich schon drauf. Mhm. Die hat früher immer war viel in der Sendung beim MDR, Hauptsache gesund, die leider abgesetzt wurde. Und ich sie gefragt habe, ob sie dann nicht mit mir zusammen mal so eine Sendung machen würde, so eine Serie. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Mhm. Da werden wir in diesem Jahr beginnen, Ernährung und Psyche. Und da freue ich mich schon riesig drauf.
Ach cool. Ja. Da gibt es ja wirklich auch ganz viel, auch was dann Entzündungen angeht, genau. Oder so. Ne? Genau. Das ist super, ja. Also und wenn es deine Zuhörer interessiert, über Anthony William findet man zum Beispiel auch ganz viel im Netz, sei es auf Instagram, sei es auf YouTube gibt es eine Frau, die übersetzt das immer, weil er ist ja Amerikaner. Mhm. Die übersetzt eben ganz viel von ihm so dann ins Deutsche. Mhm.
Ja, wir sind fast durch und du hattest vorher, bevor wir hier das Knöpfchen gedrückt haben, gesagt, ich habe mir auch noch eine Frage für dich ausgesucht oder das war dein Bedürfnis, was ich sehr schön finde,
ja.
Dass du dir da auch in diese Richtung Gedanken gemacht hast und
Bitteschön. Ja, du sprichst jetzt seit vielen, vielen Jahren mit den verschiedensten Leuten hier, Experten aus verschiedenen Bereichen und immer rund um dieses Thema seelische Gesundheit. Und was ich mich gefragt habe, ob es so einen Ratschlag oder eine Geschichte gibt, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist aus den ganzen Jahren.
Ich glaube, wenn ich da jetzt eins nennen würde, würde ich anderen wahrscheinlich auf die Lips treten. Ja, weil für mich ist persönlich jede Erfahrung, jede Begegnung wichtig. Und wenn du auch immer nur einen Satz mitnimmst, was schon sehr viel ist, und du kommst in eine Situation, wie wir nun mal im Leben kommen, ja, wo du an einem Punkt bist, wo du vielleicht gerade nicht weiter weißt. Mhm. Und dann suchst du ja in deiner Werkzeugkiste, wie das mal ein Psychologe zu mir gesagt hat, der Rettig, Sie haben eine riesengroße Werkzeugkiste, machen Sie die auf. Mhm. Ja, Sie kommen mir immer vor, wie Sie stehen bei Formel 1 in einer Pole Position, geben Vollgas, sitzen im Ferrari, geben Vollgas, es kommt der Start und Sie drücken auf die Bremse und alle überholen Sie. Sie stehen immer noch auf der Pole Position, aber sie stehen. Ja, das ist manchmal hat man da so eine Blockade. Und wie gesagt, für mich ist jede Begegnung wertvoll und es gibt immer was, was ich mitnehme und was ich für mich nicht gebrauchen kann, weil ich vielleicht nicht in der Situation bin oder das Thema nicht habe. Ja? Kommen immer Menschen auf mich drauf zu, wo ich dann das weitergeben kann, wo mich dann Menschen angucken und mit einem Satz, den ich besonders schön fand, aus einer Begegnung, die hilft einem anderen Menschen irgendwo weiter. Und der würde nie drauf kommen, weil er diesen Menschen nie begegnet ist. Okay. Und das ist so das Wertvolle. Und das sind die tollen Dinge, die, wie du sagst, diese Ratschläge, es ist so viel. Es ist, und ich bin ja so einer, der legt sich, es gibt diese individuelle Menschheit, die wir uns bewahren sollten. Ja, die gibt das ja auch her, dass du immer irgendwo, ich bin so come together, ich bin so jemand, der so zusammenbringt, ne, der so, und von daher ist alles wichtig für mich.
Ja, okay.
Ich hoffe, ich danke dir. Ja. Ich konnte dir damit eine Frage beantworten. Ja, ja, wir sind durch. Im April bin ich wieder zurück in Deutschland im Studio. Da sind wir wieder live aus dem Studio. Ich möchte mich von dir verabschieden, bedanke mich für die ganz, ganz tollen, wertvollen, vielen Informationen. Du hast, wie jeder Gast immer, das letzte Wort.
Also ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Vielen Dank, Thomas. Ich habe mich auf jeden Fall gut aufgehoben gefühlt hier. Und für deine Zuhörer da draußen, denen möchte ich Mut machen, sich Hilfe zu holen, nicht aufzugeben auf ihrem Weg. Ne? Also wirklich, ja, das möchte ich einfach den Leuten noch gerne mitgeben.
Alles klar.
Vielen Dank.
Ich bedanke mich und verabschiede mich bis zum April und bis dahin für alle eine gute Zeit. Euer Thomas Rettig.